Herzlich willkommen beim Wert- und Wohlsein-Podcast. Ich bin Chris Hauff, Finanzexpertin und Unternehmerin. Unser Ziel ist es, dir und Ihnen die Welt der Finanzen und alles, was damit zu tun hat, näher zu bringen, indem wir versuchen, Ihre und Eure Fragen rund um Geld und Absicherung zu beantworten. Heute geht es um Finanzen im weiteren Sinne, wichtig für die Absicherung. Heute ist erneut Vera Feigl bei mir zu Gast, die Rechtsanwältin der Familienkanzlei im Alstertal. Und wir hatten ja neulich eine Folge zum Thema Ehevertrag hier aufgezeichnet, die der eine oder die andere vielleicht schon gehört hat. Jedenfalls im Nachgang hat uns eine Frage erreicht, zu der ich Sie jetzt erstmal, Frau Feigl, ganz herzlich begrüße.
Hallo Frau Hauff, vielen Dank, dass wir da nochmal anknüpfen können. Und das ist toll, dass es da Reaktionen schon mal gab auf unserem Podcast.
Genau, also es ging nämlich um die Frage, also wir haben ja gesprochen in dieser Folge über verheiratete Paare, also sowohl verpartnert, gleichgeschlechtliche Paare als auch Ehepaare. Jetzt heute kam die Frage, was ist aber denn, wenn ich nicht verheiratet bin? Also wir leben zusammen wie ein Ehepaar, sind aber nicht verheiratet, planen vielleicht sogar Kinder oder haben sogar schon Kinder, sind aber nicht verheiratet. Gibt es denn da auch schon Regelungen oder kann ich da auch einen Vertrag machen?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Nicht-eheliche Lebensgemeinschaften haben oft, wenn sie sich entscheiden, nicht zu heiraten, den Gedanken, dass sie nicht so viel Bindung wollen. Sie wollen sich eigentlich nicht so in das Korsett der Ehe begeben, sagen, das läuft alles gut und wir brauchen diese Eheregelungen nicht. So, was passiert jetzt, wenn die beiden zusammenleben? Wie Sie sagen, die leben eigentlich zusammen letztendlich genau wie das Ehepaar. Sie wirtschaften zusammen und legen alles meistens in einen Topf, machen gemeinsame Vermögensanlagen, haben vielleicht auch Vermögen mit in diese Partnerschaft, in diese Gemeinschaft.
Ja, gemeinsame gebracht. Vermögensanlagen geht ja nicht. Also Sie können kein Gemeinschaftskonto haben, das ist nicht möglich, dazu müssen Sie verheiratet sein.
Aber Sie können zum Beispiel gemeinsam eine Immobilie kaufen.
Das könnten Sie,
mit
ja, genau.
Miteigentum, solche Dinge,
ja, sowas denke ich jetzt. Das ist, glaube ich, das Einzige, was geht. Also Sie können kein gemeinsames Depot eröffnen, Sie können keine sonstigen Kapitalanlagen gemeinsam tätigen. Aber genau, sie wirtschaften gemeinsam und sie können eine Immobilie erwerben, das ist korrekt, ja.
Genau, und was das laufende Einkommen zum Beispiel angeht, machen sie das mal, oder viele ja wie Ehepaare, dass sie sagen, wir haben ein Haushaltseinkommen und dann wird überlegt, wie wird das aufgeteilt. Da gibt es ja dann entweder ein Dreikontenmodell, jeder hat ein eigenes Konto und man macht ein gemeinsames Konto.
Ja, das geht ja nicht, gemeinsames Konto geht ja nicht.
Gemeinsames Konto dann bei den Lebenspartnern im Sinne des Verständnisses, dass man vielleicht von einem Haushaltskonto, was auf einen angelegt ist und der andere hat dazu Vollmacht, benutzt, um die gemeinsamen Ausgaben zu tätigen. So wird es ja dann manchmal umgesetzt. So ist es mir zumindest schon begegnet.
Ja, das ist, aber das war mir nochmal wichtig, quasi zu betonen, weil ein Konto, auf das jemand anders eine Vollmacht hat, ist kein gemeinsames Konto.
Das ist richtig. Das muss man unterscheiden, ganz klar. Das ist auch bei den Ehepartnern nicht unbedingt allen klar. Das gibt es nämlich durchaus auch bei Ehepartnern, dass einer nur das Konto hat, der andere hat Vollmacht und sie reden vom gemeinsamen Konto. Das ist
auch das
auf
ist
jeden
korrekt.
Fall zu unterscheiden.
Ja, das ist tatsächlich richtig, ja.
Also die Lebenspartner haben getrennte Konten, wirtschaften aber vielfach gemeinsam von einem Konto vielleicht, indem sie sagen, das ist unser Haushaltskonto, haben sozusagen eine Haushaltskasse, von der sie wirtschaften oder auch Anschaffungen tätigen. So, was passiert jetzt im Krisenfall und welche Regelungen gelten? In der anderen Folge haben wir ja erklärt, was für Ehepartner gilt, nämlich das Familienrecht aus dem BGB. Und das haben wir jetzt hier genau nicht. Das wollten die beiden ja auch nicht. Viele entscheiden sich ja wirklich aktiv gegen eine Ehe. Das hat aber auch zur Folge gleichzeitig, dass wir diese ganzen familienrechtlichen Regelungen, die vielfach ja eine gute Grundlage für eine Auseinandersetzung bieten, nicht haben. Das heißt, wir haben zum Beispiel keinen Unterhaltsanspruch gegen den Lebenspartner. Wir haben keinen Anspruch darauf, gemeinsam Erwirtschaftetes auseinanderzusetzen. Wir haben keine erbrechtlichen Regelungen, keine Freibeträge. Also wir stehen da wie jeder andere, der gemeinsam Investitionen mit einem völlig Dritten tätigt oder wirtschaftet, in Urlaub zusammenfährt.
Ja, aber das ist ja dann in dem Fall von den beiden Beteiligten wahrscheinlich so gewünscht. Also da sehe ich jetzt erstmal noch kein Problem.
Richtig, also, erstmal klingt das so, das haben wir jetzt beide so gewünscht. Wo tauchen jetzt Probleme auf? Die können zum Beispiel auftauchen, jüngst bei mir aufgetaucht, eine junge Frau, Ende 20, die sagt, sie hat mit ihrem Lebenspartner eine Immobilie gekauft, im Miteigentum. Der Lebenspartner hat etwas Geld mitgebracht und sie hat Geld mitgebracht. Und das Geld hat sie erstmal eingezahlt auf das Konto ihres Lebenspartners. Weil das Haus noch im Bau ist, in der Renovierung ist und ist von Kredite aufgenommen. Da weiß sie aber auch nicht so ganz genau, wie sind denn nun die Kredite und wie hoch und wie geht das denn alles. Und wie kriegt sie denn jetzt ihr Geld wieder? Jetzt haben sie sich nämlich getrennt. So, jetzt ist das Geld auf seinen Konten. Und dann haben sie auch noch etwas gemacht. Sie wollten eine Altersvorsorge anlegen. Und da hat sie ihm immer Geld überwiesen und er hat das angelegt.
In seinem Namen natürlich.
In seinem Namen.
Logischerweise, genau.
So, dann sage ich ja, auf welcher Basis haben sie das denn gemacht? Gibt es irgendwie einen Vertrag? Gibt es wenigstens eine Zweckbestimmung auf dem Konto? Na, das ist einfach überwiesen worden. Und da tauchen jetzt Probleme auf. Wie bekommt man denn dieses Geld jetzt da wieder raus?
Stimmt, solche Fälle sind mir auch schon untergekommen, sage ich jetzt mal so.
Das ist ein Beispiel. Dann ein anderes Beispiel.
Und hat sie denn jetzt Möglichkeiten, es würde mich jetzt noch interessieren, das Geld zurückzubekommen. Wie macht sie das denn? Was machen sie? Was haben sie jetzt geraten?
In dem Falle versuchen wir es erstmal auf die freundliche. Wir sind da noch am Anfang des Mandates, müssen uns mal anschauen, was lag da wirklich zugrunde, was stand vielleicht wirklich in diesen Überweisungen. Das ist in der Erinnerung auch nicht immer ganz klar, muss man sich mal ansehen, was dahinter steckte. Aber im Grunde müssen wir jetzt erstmal Aufklärungsarbeit betreiben und dann eigentlich sehen, dass wir eine Einigung finden. Weil es wird schwierig herauszufinden, mit welchem Rechtsgrund ist dieses Geld gezahlt worden? Da muss man sehen, wie man da rangehen kann. Das muss man jetzt sehr individuell prüfen. Aber es ist eben nicht so, dass man wie in der Ehe jetzt Regelungen hat, wo wir eine Vermögensauseinandersetzung klar haben, weil es vielleicht ein gemeinsames Konto in dem Fall wirklich ist.
Vermögensauseinandersetzung ist ja so ein juristisches Wort. Könnten Sie das nochmal in einfachen Worten beschreiben, was das bedeutet?
Auf jeden Fall. Man denkt dann immer in den juristischen Aspekten.
Klar.
Wenn wir ein gemeinsames Konto der Eheleute haben, also ein gemeinsames Depot zum Beispiel, wo wirklich beide Eheleute drin sind, dann steht da ein Aktienbestand drin, ein Wert. Und wenn wir jetzt eine Auseinandersetzung machen, dann würde es bedeuten, wir teilen dieses Depot auf.
50-50.
50-50 oder auch nicht, wenn es vielleicht eine andere Beteiligung gab bei einer
Immobilie. Also sprich eine andere Regelung, genau. Also
entweder eine andere Regelung, die schriftlich fixiert ist, oder in der Immobilie ein entsprechender Anteil, der im Grundbuch verankert wäre. Dann würde man diesen Vermögensgegenstand veräußern zum Beispiel und dann den Erlös entsprechend aufteilen. Dann ist aber klar, dass das gemeinsames Vermögen ist, was es in der Ehe gibt. Und wenn es einseitig erworbenes Vermögen ist, dann wird dieser Zuwachs in der Ehe geteilt. Jetzt nehmen wir den Fall, wir haben wieder unsere nicht eheliche Lebensgemeinschaft, unser junges Pärchen. Sie zahlt ihm vielleicht aus ihrem Einkünften Geld, damit etwas gekauft wird, was dann beiden dienen soll. Aber nur er steht bei der Bank drin oder im Grundbuch drin und dieses Geld trägt Früchte. Wertsteigerung der Aktien zum Beispiel. Wem gehört denn dann die Wertsteigerung? In der Ehe ist es klar, mit der Scheidung wird auch die Wertsteigerung geteilt. In der nicht ehelichen Lebensgemeinschaft müsste da eigentlich eine Regelung getroffen werden zwischen beiden und die sollte schriftlich fixiert werden, damit beide wissen, wie sie dann damit umgehen wollen im Fall der Trennung. Und das ist etwas, wo ich also den nicht ehelichen Partner noch mehr anrate, sich Gedanken zu machen, welche Vermögensplanung verfolgen sie beide und wie wollen sie sich im Zweifel im Rahmen einer Trennung auseinandersetzen, weil sie einfach dieses Netz des Familienrechts nicht haben. Ne, auch wenn wir ein Beispiel nehmen, einer bringt Immobilienvermögen mit in die Ehe und man wohnt in dieser Immobilie, und der andere Partner investiert jetzt in diese Immobilie, renoviert, macht eine Wertsteigerung. Dann ist er aber nicht Eigentümer oder bringt Arbeitsleistung mit rein in die Immobilie, in den Betrieb. Er ist aber nicht Eigentümer des Betriebs oder der Immobilie. Das heißt, er profitiert nicht unmittelbar an der Wertsteigerung. Das ist okay, solange die Lebensgemeinschaft funktioniert und beide von den Früchten profitieren. Im Fall der Trennung geht derjenige, der da rein investiert hat, im Zweifel leer aus.
Stimmt, das ist einer der Klassiker. Das hört man immer wieder und das ist auch sehr schade. Aber wir haben ja auch immer mal wieder Paare, die zusammenleben und auch dann Kinder eben gemeinsam haben, ohne verheiratet zu sein. Und wir hatten ja gesagt, in der letzten Folge eben auch, Familienplanung bedeutet eben auch Planung der Care-Arbeit und zugleich auch des finanziellen Ausgleichs. Das heißt also, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, ist es jetzt an der Stelle auch ganz besonders wichtig, diesen finanziellen Ausgleich einmal zu besprechen, zu regeln und dann eben auch schriftlich zu dokumentieren. Das wäre jetzt für mich so eine Ableitung aus dem bisher Gesagten.
Ja, es gibt auch in der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft durchaus einen Unterhaltsanspruch. Der gilt aber in der Regel für denjenigen, der die Care-Arbeit übernimmt, nur solange das Kind sehr klein ist. Und dann endet das wirklich. Und da gibt es keinen Anknüpfungspunkt mehr dann, wie beim nachehelichen Unterhalt, weil ja diese eheliche Solidarität nicht existiert. Daher hilft das Familienrecht ja nicht. Und insofern bei einem Zusammenleben, das vielleicht über lange Zeit dauert und wegen der Kinderbetreuung lange Zeit auf eine Berufstätigkeit oder Karrieremöglichkeit verzichtet wird von einem der beiden, kann sich das noch viel stärker dann auswirken. Jetzt kommt es zu einer Trennung und dieser berufliche Anknüpfungspunkt fehlt komplett. Dann gibt es weder einen Ausgleich im Unterhalt, das Einkommen ist gesunken, noch gibt es eine Möglichkeit, dann die Altersvorsorge noch aufzubauen. Der sogenannte Vorsorgeunterhalt, also die Möglichkeit ist auch geschieden, vom geschiedenen Ehepartner noch einen Beitrag zum Aufbau der Vermögensvorsorge zu erhalten, der fehlt auch bei der nicht-ehelichen Gemeinschaft dann vollständig. Das heißt, die Lücke kann noch größer werden, die finanzielle Katastrophe, wenn man so will, kann noch stärker werden.
Mit anderen Worten, also kann man zusammenfassend sagen, dass die Notwendigkeit so eines Partnerschaftsvertrages an dieser Stelle sogar noch wichtiger ist als bei einer Ehe, weil es keine gesetzliche Grundlage gibt, wie das geregelt ist. Das heißt, wir empfehlen eigentlich allen, sich mit dem Thema zu befassen und da im Zweifel eben auch was zu verschriftlichen.
Das kann ich nur bestätigen. Das muss ja nicht zwingend in einem Vertrag ändern, aber das Wichtige ist, da drauf zu schauen, zu sagen, welche Regelungen gelten für uns. Beim Ehevertrag, also bei den Eheleuten, ist es die gesetzliche Grundlage im Familienrecht und die besteht, auch wenn die Eheleute sich nicht entscheiden, einen Ehevertrag abzuschließen. Da gibt es schon eine Regelung, die verbindlich ist für beide, die sich beide halt mal ansehen können. Und bei der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft gibt es natürlich gesellschaftsrechtliche, die normalen vertraglichen Grundlagen. Aber auch da sollten beide draufschauen. Und das ist dann nichts Unromantisches, sondern das ist etwas, was der Verantwortung von beiden entspricht. Und das hat auch nichts mit mangelndem Vertrauen in den anderen und in den Lebenspartner zu tun, sondern im Gegenteil, das ist eigentlich die Verantwortung, die beide füreinander übernehmen, um sich gegenseitig abzusichern, denn das möchte man ja sowohl in der nicht-ehelichen wie in der ehelichen Gemeinschaft.
Genau, also ist auch meine Lebenserfahrung, also dass immer da, wo es schriftliche Verträge gibt, also sprich, dass man sich die Zeit und die Mühe gemacht hat, etwas schriftlich zu regeln, auszudiskutieren und dann auch schriftlich niederzulegen, dass es in der Regel dann später einmal keine Probleme gibt, weil es ja alles eigentlich klar ist. Und immer dann, wenn man nichts geregelt hat, gibt es eben die Konflikte über die Unklarheiten. Ja, damit würde ich sagen, herzlichen Dank und wir sind am Ende dieser Folge.
Und wir freuen uns über weitere Fragen, wenn die wiederkommen, können
wir wieder daran anknüpfen. Genau, nehmen wir die gerne auf, das ist ein guter Punkt.
Vielen Dank.
Dankeschön. Themenwünsche und Fragen greifen wir gerne auf. Schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de. Danke fürs Zuhören. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, gebt uns ein Like und empfehlt uns weiter. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Ihr findet uns fast überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr findet ihr auch auf unserem Blog auf wertundwohlsein.de. Also in diesem Sinne, stay tuned, wie es so schön heißt.